NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Juni 2010. Christian Wulff wird zum Bundespräsidenten gewählt.
Ich spüre, dass meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden.
Schon der Anfang ist holprig. Doch am Ende steht ein politisches Beben, das die Republik so noch nicht gesehen hat.
Zu klein für den Job.
Nur noch Spott für Wulff.
Der falsche Präsident.
Es beginnt mit einem fragwürdigen Hauskredit, geht weiter mit Privatreisen, gesponsert von mächtigen Gönnern, gipfelt schließlich in verbalen Entgleisungen auf der Mailbox des Bildchefs. Nach nur 598 Tagen im Amt tritt Christian Wulff zurück. Inzwischen aber sagt er:
Der Rücktritt war falsch und ich wäre auch heute der Richtige im Amt.
Nun ja, ein bisschen blass kommt er vielen vor. Damals 2010, als Kanzlerin Merkel nach dem überraschenden Rücktritt von Horst Köhler auf die Schnelle einen Nachfolger für ihn sucht.
Bei Wulff hat man sich immer gefragt, was ist eigentlich seine Mission, seine Vision in diesem Amt?
Sagt der Politikberater Michael Spreng, einer, der dabei helfen kann, Politiker zur Marke zu machen.
Christian Wulff war ja keine richtige Marke, denn er ist ja einer, der aus der Parteikarriere kam, ja, der von Frau Merkel zum Bundespräsidenten gemacht wurde, unter anderem auch deshalb, um einen Rivalen aus dem Weg zu räumen.
Und der in der Bundesversammlung heute vor 5 Jahren 3 Anläufe braucht, um gewählt zu werden, so viele wie kein Bundespräsident vor ihm.
Es sind entfallen auf Herrn Christian Wulff 615 Stimmen.
Merkels Mundwinkel hängen zu diesem Zeitpunkt noch tiefer als sonst. Wulffs Lächeln wirkt gequält. Getagt wird schon seit 5 Stunden.
Auf Herrn Dr. Joachim Gauck 490 Stimmen. Damit hat auch im zweiten Wahlgang keiner der Kandidaten die für diesen Wahlgang vorgeschriebene absolute Mehrheit erreicht.
Mit Joachim Gauck hat die Opposition jedenfalls den perfekten Gegenkandidaten ins Rennen geschickt. Keinen Politroutinier, sondern einen Mann, der als Pfarrer in der DDR und später als Chef der Stasi-Unterlagenbehörde Standhaftigkeit und Courage bewiesen hat. Wulff dagegen, so ätzt SPD-Parteichef Gabriel, habe
eine Laufbahn, kein Leben.
Im dritten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
Die absolute Mehrheit also nicht mehr nötig. Und da klappt es dann.
Ich nehme die Wahl außerordentlich gerne und aus Überzeugung an und freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe.
Ambitioniert ist auch die Antrittsrede. Wulff spricht von der bunten Republik Deutschland. Für Toleranz und Integration will er sich stark machen. 3 Monate später, am Tag der Deutschen Einheit, fällt dann der berühmt gewordene Satz.
Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Mit diesem Satz hat er sich natürlich in die Geschichtsbücher eingeschrieben und damit hat er auch für sich persönlich so eine Art Markenzeichen entwickelt.
Wulff, eine Marke, jetzt also doch. Und zu dieser Marke gehört noch mehr.
Dass da ein Mensch Bundespräsident wurde, der noch nicht 75 war und mit einer Frau verheiratet war, die keine 50 war und ein kleines Kind ja auch noch einzog.
Peter Müller vom Spiegel, einer, der Wulff schon in dessen Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident journalistisch begleitet hatte.
Ich finde ja, dass das dem Land auch ganz gut getan hat, dass wir auf einmal eine Präsidentengattin hatten, die nicht so diesen Müttergenesungswerkscham vergangener Jahre ausgestrahlt hat.
Christian und Bettina, Berlins neues Glamour-Paar. Patchwork-Glück im Schloss Bellevue. Neben dem gemeinsamen Sohn Linus lebt auch Leander aus einer ihrer früheren Beziehungen bei der Familie. Und auch Tochter Annalena aus seiner ersten Ehe zeigt sich hin und wieder an der Seite ihres Vaters. Doch schon Anfang 2011 gerät die heile Präsidentenwelt ins Wanken, wenn auch von der Öffentlichkeit noch unbemerkt. Bei der Bild-Zeitung macht Journalist Nikolaus Harbusch seinen Ressortchef Martin Heidemanns auf eine spannende Geschichte aufmerksam.
Das hat der Nikolaus Harbusch gesehen, dass
das Ehepaar Wulff sich eine Immobilie in Großburg-Wedel gekauft hat und dass es in politischen Kreisen Hinweise darauf gibt, dass Wulff überhaupt nicht das Geld hat, um diese Immobilie zu erwerben und dass er von privater Seite, möglicherweise auch von bekannten Unternehmern, dort Unterstützung bekommen hat.
Heidemanns ist sofort die Brisanz der Gerüchte klar.
Das wäre tatsächlich problematisch, weil die Unabhängigkeit nicht gewährleistet ist, wenn er von Unternehmen, die in seinem Land tätig sind, möglicherweise vergünstigte Kredite bekommt.
Hinter vorgehaltener Hand wird schon länger spekuliert. Ist es der umstrittene Finanzunternehmer Maschmeyer, der seinem Freund Wulff da großzügig Geld vorstreckt? Image-technisch wäre das für Wulff nah am Totalschaden. Nur, woher kommen eigentlich solche Gerüchte?
Herr Wulff war ja bekannt dafür, dass er in Hintergrundgesprächen also über jeden führenden CDU-Politiker gelästert hat und sich so geäußert hat, wie man das eigentlich nicht tut. Und insofern war da noch einiges offen.
Die schlimmsten Feinde sind in der Politik eben die Parteifreunde. Bei der Bild-Zeitung jedenfalls nimmt man Witterung auf, beantragt Einblick ins Grundbuch, wälzt Akten und Parlamentsprotokolle.
Es ist knochentrocken und langweilig, es ist langwierig. In diesem Fall ging es erstmal darum, wer war Vorbesitzer der Immobilie und ist möglicherweise im Grundbuch ein normales Darlehen eingetragen. Aber Antworten gab es darauf nicht.
Selbst die Anfragen bei Wulffs Büro laufen ins Leere, bis Wulffs Sprecher Olaf Gläsecker gegenüber Heidemann schließlich mit der Wahrheit herausrückt. Edith Gerkens, Gattin eines väterlichen Freundes von Christian Wulff, habe ihm 2008 einen Privatkredit gewährt. Damit scheint für die Bildjournalisten die Luft raus aus der Sache. Bis sie auf eine parlamentarische Anfrage stoßen, die die niedersächsische Opposition Wulff noch in dessen Zeit als Ministerpräsident gestellt hatte.
Haben Sie geschäftliche Beziehungen zu Herrn Egon Gerkens?
Wulff hatte das damals verneint, juristisch korrekt, aber nicht unbedingt richtig, wie er selbst später eingesteht. Denn Egon und Edith Gerkens leben in Gütergemeinschaft. Der Kredit bei ihr ist deshalb streng genommen auch ein Geschäft mit ihm. Ein Kredit, über den er nicht mit der Wahrheit rausrücken will, sogar um den Preis, den Niedersächsischen Landtag in die Irre zu führen. Das reicht, Bild, für eine Schlagzeile.
Bundespräsident Wulff, Wirbel um Privatkredit.
Privat allerdings sei eben privat. So verteidigt sich Wulff in der Sendung Wulff stellt sich am 4. Januar 2012. Schließlich wollten ja auch Journalisten nicht jede ihrer Kontobewegungen offenlegen.
Letztlich gibt es natürlich auch Persönlichkeitsrechte. Es gibt auch Menschenrechte selbst für Bundespräsidenten und auch deren Freunde, deren Angehörigen. Und ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann.
Allerdings sind da seit der ersten Schlagzeile schon 3 Wochen ins Land gegangen. 3 Wochen, in denen Wulff vor allem eins getan hat, geschwiegen.
Warum hat er sich damals nicht hingestellt und gesagt, es war eine Situation, vor der heute Tausende von Männern auch in Deutschland stehen? Ich war in einem Scheidungsprozess, ich hatte eine neue Familie. In so einer Situation ist das Geld bei mir genauso knapp gewesen wie bei vielen anderen Menschen auch.
Wenn er das von sich aus gemacht hätte, glaube ich, wäre er heute noch im Amt.
Stattdessen kommen jetzt immer neue Vorwürfe ans Licht. Ein unbezahltes Upgrade in die Business Class, kostenlose Flitterwochen bei einem Versicherungsmanager, ein Mallorca-Urlaub bei Maschmeyer.
Wulff, der Schnäppchenpräsident.
Das lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen. Er konnte nicht unterscheiden, was man als Politiker in verantwortlicher Position tun darf und was nicht.
Anfang Januar wird dann eine Nachricht öffentlich, die Wulff im Dezember auf der Mailbox von Bildchef Kai Diekmann hinterlassen hat. Wulff will die Berichterstattung über den Hauskredit stoppen und spricht von Krieg. Für viele Medien ein Angriff auf die Pressefreiheit. Spiegeljournalist Peter Müller allerdings ist in dieser Frage nachsichtig.
Da war auch viel Emotionalität dabei. Also mit dem ist es durchgegangen und möglicherweise gehört natürlich schon dazu, dass Christian Wulff mit der Bild-Zeitung eine gewisse Geschichte hatte.
Denn Bild und Wulff, das war lange ein Dreamteam. Die Trennung von seiner ersten Frau im Jahr 2006 etwa, für einen CDU-Politiker äußerst heikel, lanciert er geschickt über Bild.
Ehe, Einsamkeit.
Titelt sie verständnisvoll, berichtet von Entfremdung, vom Gang zur Psychologin und von Bettina, der neuen Frau an seiner Seite. Ein perfekter PR-Coup, sagt Politikberater Michael Spreng.
Er hat gedacht, die Bild-Zeitung, die habe ich im Sack. Das sind meine Verbündeten. Aber das gibt ja einen alten Satz von führenden Bild-Leuten. Wer mit uns im Aufzug hochfährt, fährt auch mit uns im Aufzug wieder runter.
Abwärts geht es 2012 auch in den Meinungsumfragen. Ende Januar finden 54% der Deutschen, Wolf solle zurücktreten.
Wir hatten damals Rettungspakete in der Eurokrise, Milliarden für Griechenland. Wir hatten gleichzeitig einen Bundespräsidenten, der das Wort Kredit ja gar nicht mehr unbelastet in den Mund nehmen konnte, weil jeder sofort an den Klinkerbau in Großburg-Wedel dachte. Insofern meine ich schon, dass die Ausübung seines Amtes nicht mehr möglich war.
Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind.
Am 17. Februar 2012 tritt Wolf zurück. Auslöser aber ist etwas ganz anderes. Einen Tag zuvor hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Aufhebung seiner Immunität beantragt. Auf Wolf rollt ein Prozess zu.
Wolf ist das erste ehemalige Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland, das sich vor Gericht verantworten muss.
1,5 Jahre später wird der Prozess eröffnet. Verhandelt wird allerdings nur über ein Mosaiksteinchen der Affäre. Wolfs Übernachtung in einem Münchner Hotel, die der Filmproduzent David Grunewold zum Teil bezahlt haben soll. Im Gegenzug, so die Anklage, habe Wolf die Firma Siemens um Unterstützung für eins von Grunewolds Filmprojekten gebeten.
Wolf und sein Amigo.
Doch dass Wolf von der Kostenübernahme für das Hotelzimmer wusste, ist ihm nicht nachzuweisen. Meterhohen Aktenbergen und einem Defilé illustrer Zeugen zum Trotz. Am 13. Juni 2014 ist der Freispruch rechtskräftig.
Er ist juristisch rehabilitiert. Das ändert aber nichts an der Frage, ob er moralisch für dieses Amt geeignet war. Ja, ob er sich nicht zu weit verstrickt hatte. All diese Fragen spielen da eine Rolle, die nicht justiziabel sind, aber die natürlich etwas für das Ansehen eines Präsidenten bedeuten.
Wolf aber will jetzt seine Version der Geschichte erzählen. Und in der sind letztlich die Medien schuld an seinem Rücktritt. Sie hätten Jagd auf ihn gemacht und damit die Staatsanwaltschaft gewissermaßen zum Handeln gezwungen.
Der juristische Freispruch wiegt die mediale Vorverurteilung leider nicht auf,
sagt er bei der Vorstellung seines Buchs ganz oben, ganz unten im Juni 2014.
Gegen diese Art, die Macht der Medien auszuüben, setze ich mich zur Wehr.
Was bedeutet eigentlich die Affäre Wolf für Deutschland?
Willkommen und auch natürlich in die Politik.
Tatsächlich dominiert während der Affäre das Thema Wolf die politische Berichterstattung. Zusammengerechnet 22 Stunden wird allein bei ARD und ZDF dazu getalkt. Alle wollen mitreden, zu sagen gibt es nur noch wenig. Freilich, Wolf selbst geht mit seiner Medienkritik noch weiter. In einem Interview, das Peter Müller und andere Spiegeljournalisten 2014 mit ihm führen, sagt er:
Ich war einigen mächtigen Medienschaffenden zu unbequem geworden.
Und zwar vor allem wegen des Islamsatzes, mutmaßt Wolf. Deshalb habe ihn ein Medienkartell bewusst zum Abschuss freigegeben.
Was mich schockiert hat, ist, dass er das wirklich glaubt. Das ist fast eine Verschwörungstheorie. Da kommen sie halt dann auch an Punkten, was soll man da sagen? Außer so ist es nicht, so war es nicht.
Wolf, so hört man öfter im politischen Berlin, lebe, was die Affäre anbelangt, längst in seiner eigenen Welt. Wahr ist, bis heute kann man Bild und Spiegel keinen einzigen sachlichen Fehler in der Berichterstattung vorwerfen. Privat läuft es für Wolf wieder besser. Mit seiner Frau Bettina, die sich zwischenzeitlich von ihm getrennt hatte, ist er wieder vereint. Und auch in Sachen Politik kann man Lockerungsübungen beobachten. Diesen Januar etwa hat Kanzlerin Merkel Wolf im Regierungsauftrag zur Trauerfeier für den saudischen König Abdullah fliegen lassen.
Er schaut auf die internationale Bühne und wird dort versuchen, die Türen, die der Satz zum Islam eben geöffnet hat, zu nutzen. Und ich glaube auch, dass so ein relativ junger Altpräsident für unser Land da von ganz großem Nutzen noch sein kann.
Er hat jetzt einen Punkt erreicht, wo er neu anfangen kann. Und er ist ja auch nicht arm. Bundespräsidenten bekommen ja doch einen sehr hohen Ehrensold. Insofern hat er alle Voraussetzungen, wieder ein glückliches Leben zu führen.
Und sein Nachfolger? 29 Tage nach Wolfs Rücktritt wählte die Bundesversammlung Joachim Gauck zum Bundespräsidenten. Ein Wahlgang hat dabei genügt.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die Wahl von Christian Wulff zum Bundespräsidenten heute vor 5 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.